Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung. Die Gewerkschaften stimmen einem Lohnkompromiss im Schweizer Baugewerbe zu. Am G20-Treffen in Schottland verlangt der britische Premier Brown eine Risikosteuer für den Finanzmarkt. Bei der Reform des US-Gesundheitssystems wird die Abtreibungsdebatte zum zentralen Thema. In Russland versammeln sich Zehntausende zur Revolutionsfeier. Und Gold erlebt einen ungeahnten Höhenflug, weil der Dollar in ungekannte Tiefen stürzt. Aber nicht nur darum. Echo der Zeit, am Mikrofon Martin Durer. Zuerst jetzt Silvan Fischer mit dem Nachrichtenüberblick.
In der Schweizer Baubranche ist es zu einer Einigung über die Löhne im nächsten Jahr gekommen. Die rund 100.000 Beschäftigten erhalten 1% mehr Lohn. Die Gewerkschaften Sina und Unia stimmten diesem Verhandlungsergebnis an ihren Berufskonferenzen zu. Noch im Oktober hatte die Gewerkschaft Unia mit Aktionen auf Baustellen 120 Franken mehr pro Monat verlangt. Das Verhandlungsergebnis entspricht nur rund der Hälfte dieser Forderung. Laut Hans-Uli Scheidegger von der Gewerkschaft Unia haben die Bauarbeiter dem Kompromiss zugestimmt,
weil sie einsehen, dass in der heutigen Situation mit der generellen Krisenstimmung 1% generell doch immerhin etwas ist und dass viele andere Branchen im Moment noch bei Nullrunden sind, und sie wollten damit auch ein Signal setzen, dass es möglich ist und dass es notwendig ist, dass jetzt Lohnerhöhungen in allen Branchen effektiv umgesetzt werden.
Ähnlich äußerte sich Werner Messmer, der Präsident des Baumeisterverbandes. Er sei froh über die Einigung.
Obwohl ich betonen muss, dass bei einer Teuerung von aktuell minus 0,8% eigentlich eine Lohnerhöhung nicht selbstverständlich ist.
In der heutigen Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS hat der Generalsekretär des Verkehrsdepartements, Hans Werder, vor größeren Sparprogrammen im Bereich der Bahninfrastruktur gewarnt. Wenn man heute spare, wäre das letztlich nur teurer, denn später müsse man dann sanieren. Wenn man die Infrastruktur der Bahn verlottern lasse, führe das außerdem unweigerlich zu mehr Stau auf der Straße, sagte Werder. In der Schweiz haben einige Ärzte mit Impfungen gegen die Schweinegrippe begonnen, noch vor dem offiziellen Start der Impfkampagne. Wie die Tagesschau berichtet, wurden in Solothurn einige Kinder mit schweren Herzfehlern, schweren Lungenproblemen und anderen chronischen Krankheiten sowie immungeschwächte Patienten geimpft. Sie erhielten den Impfstoff Vocetria, der speziell für Kinder zugelassen ist. Die Ärzte einer Gruppenpraxis hätten besonders gefährdete Patienten benachrichtigt, nachdem der Impfstoff bei ihnen eingetroffen war. Das Logistikunternehmen, das mit der Verteilung des Impfstoffes beauftragt ist, gab an, es habe schon in 14 Kantonen Dosen an Spitäler und Ärzte ausgeliefert. Der Kampf gegen den Klimawandel wird Milliarden kosten. Wie das die Entwicklungsländer in Entwicklungsländern finanziert werden soll, bleibt aber ungewiss. Die Finanzminister der G20-Staaten konnten sich an ihrem Treffen in Schottland nicht auf konkrete Hilfszusagen einigen. Man werde weiter an verschiedenen Optionen arbeiten, sagte der britische Finanzminister Darling. Großbritanniens Premier Gordon Brown sprach sich an dem Treffen dafür aus, eine Abgabe auf Finanztransaktionen zu prüfen. Damit könnten künftige Rettungsaktionen zugunsten großer Banken finanziert werden. In den USA steht die Gesundheitsreform auf der Kippe. Im Repräsentantenhaus hat die Debatte über diese Vorlage begonnen. Streitpunkt ist die Abtreibung. Nicht nur die Republikaner, sondern auch einige konservative Demokraten sind dagegen, dass die vorgesehenen Pflichtversicherungen auch die Kosten für Schwangerschaftsabbrüche tragen. Die Abstimmung ist für Mitternacht vorgesehen, deren Ausgang ist ungewiss. Auch der Senat muss der Gesundheitsreform noch zustimmen. In Iran hat die Polizei 109 Personen festgenommen, die am Mittwoch gegen die Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad protestiert hatten. 62 seien der Justiz übergeben, die anderen wieder freigelassen worden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Zu den Protesten aufgerufen hatten die beiden unterlegenen Oppositionspolitiker Mousavi und Karoubi. Sie werfen den Behörden Stimmenfälschung vor bei der Wahl im Juni. Bereits in den ersten Wochen nach Abstimmung hatte die Polizei hunderte Anhänger der Opposition festgenommen, Dutzende wurden angeklagt. An den Tennis Swiss Indoors in Basel steht der erste Finalteilnehmer fest, der Serbe Novak Djokovic. Mehr dazu im Sportüberblick mit Rachel Müritz.
Die Weltnummer 3 musste im Halbfinal gegen den Tschechen Radek Stepanek phasenweise unten durch. Im zweiten Satz stand Djokovic am Rande einer Niederlage und musste 3 Matchbälle abwehren. Erst danach drehte er auf, gewann die Partie schließlich mit 6:7, 7:5 und 6:2. Djokovics Gegner im Final ist sicher ein Schweizer. Roger Federer und Marco Chiudinelli spielen zurzeit ihren Halbfinal. Im ersten Satz führt Chiudinelli mit 4:3. In der Schweizer Fußballmeisterschaft sind zurzeit die 4 schwächsten Teams im Einsatz. Die Grasshoppers führen gegen Bellinzona mit 1:0. In der Partie zwischen Schlusslicht Aarau und St. Gallen ist noch kein Tor gefallen. Und die Schweizer Eiskunstläuferin Sarah Meyer hat beim Grand Prix in Nagano aufgegeben. Wegen einer Entzündung im Fuß konnte sie nicht zur Kür antreten. Nach dem Kurzprogramm lag sie lediglich auf Platz 8. Damit ist Meyers Start in die Olympiasaison missglückt.
Das Wetter. In der Nacht regnet es verbreitet. Morgen Sonntag bleibt es oft bewölkt und stellenweise nass. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 bis 1000 Metern. Die Temperaturen im Norden mit Bise 6, im Süden 10 Grad. Am Montag geht es mit vielen Wolken weiter, es regnet ab und zu oder schneit oberhalb von 800 Metern. Im Wallis, im Tessin und in Graubünden ist es zeitweise sonnig, die Temperaturen am Montag im Norden 6, im Süden 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Kreide fressen. Bei der G20 fordert der britische Premier, was er bisher nicht denkbar hielt, eine Finanzmarktsteuer. Der Club der Reichen hat einen hohen Eintrittspreis, Hintergründe zum Goldrausch der letzten Wochen. Revolutionsfeiern sind nicht mehr ganz zeitgemäß, aber offenbar auch noch nicht ganz möglich.
Slava! Zaschitnikam! Moskwi! Ura!
Ein Bericht aus Moskau. Ein Turm ist ein Turm, ist kein Turm. Wie das Symbol Minarett gedeutet werden kann und von wem. Und ein Atlas für das Gräberfeld. Bosnien dokumentiert Opfer und Schauplätze des Krieges im Internet. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Von einer globalen Finanzmarktsteuer wollten die Briten bisher nichts wissen. Die Regierung nahm dabei auch Rücksicht auf den eigenen Bankenplatz in London. Nur hat der sie in jüngster Zeit eine gute Stange Geld gekostet. Und das muss Gordon Brown auf andere Gedanken gebracht haben. Nicht neue, aber aus seinem Mund überraschende. Die Banken sollten in Zukunft für ihre Fehler selber bezahlen, erklärte er am G20-Treffen in Schottland. Die Briten schließen sich damit Deutschen und Franzosen an, die dies schon länger fordern. Der Bericht von Martin Aliot.
There is no doubt that the reputation and legitimacy of the banking system has taken a severe battering from the events of the last 2 years.
Der Ruf und die Legitimität der Banken seien in den letzten 2 Jahren schwer beschädigt worden, erklärte der britische Premierminister heute den Finanzministern der G20-Staaten im schottischen St. Andrews. Ja, die Aufgabe und das Verhalten von Banken würden grundsätzlich hinterfragt, räumte Gordon Brown ein, der die britischen Banken in beispiellosem Ausmaß unterstützt hat. Die letzte Kapitalspritze erfolgte vor weniger als einer Woche. Jetzt muss der hochverschuldete Staat deswegen sparen. Ein politisches Missverhältnis, dem Brown abhelfen will.
And it cannot be acceptable to the general public that the benefits of success in the sector are reaped by the few, but the costs of its failure are borne by all of us. There must be a better social contract between financial institutions and the public.
Die Wähler seien nicht bereit hinzunehmen, dass die Bankgewinne in wenige Taschen flössen, während die Endrisiken sozialisiert würden. Daher brauche es, in Anlehnung an Jean-Jacques Rousseau, einen neuen globalen Gesellschaftsvertrag zwischen dem Finanzsektor und den Steuerzahlern. Mit anderen Worten, die Banken sollen künftig selbst für ihren Übermut bezahlen. Brown ließ offen, ob dies über eine Versicherungsprämie, über Rückstellungen, über einen globalen Fonds oder über eine Steuer auf Finanztransaktionen erfolgen soll. Der Internationale Währungsfonds werde im nächsten April eine entsprechende Studie vorlegen. Entscheidend sei indessen die globale Gültigkeit. Aus Gordon Browns kartografischer Perspektive wurde dabei die Schweiz zum Kontinent.
They would need to be implemented by all responsible financial centers in the world. United States, Europe, Asia, Middle East and Switzerland, all the key financial centers. Let me be clear, Britain will not move unless others move with us together.
Das Vereinigte Königreich werde aber bestimmt nicht allein handeln. Der Grundgedanke ist nicht neu. Der amerikanische Ökonom James Tobin hatte schon 1972 eine Steuer auf Devisengeschäften vorgeschlagen. Seither läuft der Wunsch nach Transaktionssteuern unter dem Etikett Tobin-Steuer. Deutschland und Frankreich hatten eine derartige Reform schon im September am G20-Gipfel in Pittsburgh vorgeschlagen, waren aber damals am amerikanisch-britischen Veto gescheitert. Nun hat Gordon Brown das Lager gewechselt und sich damit eine zentrale Forderung der Globalisierungskritiker zu eigen gemacht. Der ansonsten von Pech und Pannen verfolgte Premierminister kombiniert damit überraschend eine geistreiche Idee mit politischer Popularität. Das gelingt ihm sonst eher selten.
Martin Aliot berichtete. Gold ist gefragt wie lange nicht mehr. Gestern ist der Preis für eine Feinunze, also gut 30 Gramm, darum erstmals über die Marke von $1,100 geklettert. Für diese Goldunze gibt es verschiedene Gründe. Der schwache Dollar wird erwähnt, die unsicheren Aussichten der US-Wirtschaft, aber auch die großen Schwellenländer China und Indien, die ihre Goldreserven massiv aufstocken. Rein wirtschaftliche Gründe sind dabei nur ein Teil der Erklärung. Thomas Oberer.
Indien hat diese Woche groß eingekauft. 200 Tonnen Gold hat die indische Nationalbank dem Internationalen Währungsfonds IWF abgekauft. Der IWF verkauft derzeit einen Teil seiner Goldreserven, um mehr Geld für die Unterstützung notleidender Länder zur Verfügung zu haben. Den Einstieg Indiens hatte Eugen Weinberg, Rohstoffexperte bei der Commerzbank in Frankfurt, nicht erwartet.
Diese Ankündigung hat nicht nur mich, sondern den ganzen Markt stark überrascht. Man hat zwar damit gerechnet, dass in den kommenden Jahren die Zentralbanken in den Schwellenländern Asiens einen immer größeren Anteil an Gold aufkaufen werden, allerdings nicht bei den gegenwärtigen Preisen.
Die Experten rechnen damit, dass jetzt auch China trotz dem hohen Preis im großen Stil Gold kaufen wird. Dies leuchte auch ein, sagt Andreas Miesbach, Finanzmarktspezialist der Entwicklungshilfeorganisation Erklärung von Bern.
Die Überschussländer Asiens, die haben ja sehr hohe Devisenreserven, eben weil sie hohe Exporte haben. Und diese Reserven sind bisher größtenteils im Dollar angelegt. Mit dem Verfall des Dollarpreises verlieren diese Reserven an Wert. Und jetzt ein Teil davon in Gold zu diversifizieren, ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme.
Wie viele Privatanleger weltweit setzen also auch die Schwellenländer auf Gold, um den Wertverlust des Dollars auszugleichen. Doch für die Experten hat der Einstieg Indiens auch eine symbolische Bedeutung. Er sei ein Zeichen für das wachsende Selbstbewusstsein. Die Schwellenländer möchten von den Industriestaaten endlich ernst genommen werden. Eugen Weinberg von der Deutschen Commerzbank.
Dieses Phänomen wird sich auch in den kommenden Jahren nochmal fortsetzen, dass die Schwellenländer eine immer größere Bedeutung in der Weltwirtschaft spielen werden und auch eine immer größere Bedeutung auch am Goldmarkt.
Mit Gold decken sich derzeit nicht nur Indien und wohl bald auch China ein. Auch südamerikanische Länder wie Kolumbien, Argentinien oder Brasilien stocken ihre Reserven auf. Mit Geld, das sie nach Meinung von Andreas Miesbach von der Erklärung von Bern besser einsetzen könnten. Doch seien diese Länder gezwungen, so Miesbach, wegen des weltweit liberalisierten Kapitalverkehrs große Reserven zu halten, um die eigene Währung vor einem Absturz zu schützen. Doch dies enge den Spielraum, vor allem für die weniger reichen Länder, massiv ein.
Es wäre viel gescheiter gewesen, wenn die Regierung die Möglichkeit hätten, den Kapitalfluss zu regulieren, also sowohl spekulativen Zufluss zu bremsen, als auch in Paniksituationen den Abfluss zu stoppen. Dann müssten sie nämlich nicht so große Reserven halten und hätten mehr Geld zur Verfügung, um in Infrastruktur, Bildung, Gesundheitswesen zu investieren.
Profitieren vom derzeit hohen Goldpreis können natürlich alle Länder mit großen Goldvorkommen. Doch kann dies auch zu Problemen führen, sagt Andreas Miesbach.
Dieser Goldrausch führt natürlich dazu, dass jetzt sehr viele Bergbauprojekte wieder lukrativ werden. Schon heute ist es so, dass der Goldbergbau eine höchst problematische Sache ist. Da werden hochgiftige Substanzen eingesetzt und eigentlich die Menschen, die um solche Minen herum leben und die in der Regel von der Natur leben, ihre Lebensgrundlage wird zerstört.
Doch darauf schauen Käufer und Verkäufer auf dem Goldmarkt derzeit kaum. Angesichts der weiterhin unsicheren Wirtschaftslage versuchen sie mit Gold, ihre Währungsrisiken abzusichern. Und dies dürfte den Goldpreis weiter hochhalten. Die Nebenkosten zahlen ohnehin andere.
In sowjetischer Zeit war der Sieg der Revolution jedes Jahr Anlass zu monumentalen Aufmärschen. Überall im Land wehten rote Fahnen und war Militärmusik zu hören. Seither hat sich in Russland vieles geändert. Die Revolutionsfeiern sind bescheidener geworden, aber es gibt sie noch. Auch heute in Moskau. Peter Gisling.
10 Uhr verkündet die Uhr vom Kreml und auf dem Roten Platz eröffnen die Fanfaren mehrerer Militärkapellen gleichzeitig die Parade. Tausende von Veteranen hatten sich zuvor in die Stuhlreihen neben dem Lenin-Museum gesetzt, um der großen Schau beizuwohnen. Weil das heutige Russland dem sozialistischen System abgeschworen hat, tut sich das offizielle Moskau offensichtlich schwer mit dem Datum des 7. November. Jahrzehntelang galt der 7. November als wichtigster Feiertag, an dem der sozialistischen Oktoberrevolution gedacht wurde, in Moskau jeweils mit einer pompösen Militärschau. Um Kriegsveteranen nicht zu vergraulen, wird der 7. November nun in Moskau nach wie vor, aber auf leicht veränderte Weise begangen. An diesem Tag gelte es, so heißt es nun, jenen Soldaten zu gedenken, welche am 7. November 1941 nach dem Durchmarsch über den Roten Platz direkt an die Front geschickt wurden, direkt in den Kampf gegen die deutsche Wehrmacht, welche damals bis auf 30 Kilometer vor die russische Hauptstadt vorgerückt war. Ja, sie könnten sich noch gut an diesen Tag erinnern, bestätigen diese Veteranen.
Der
7. November 41 kennzeichnet doch die Wende im Kampf um Moskau. Ich war damals dabei, dann 3 Jahre an der Front, 5-mal verwundet, war Panzersoldat. Nach dem Schulabschluss mussten wir gleich an die Front. Von meinem Jahrgang haben nur 3% überlebt. Aber so Moskaus Bürgermeister Juri Luschkow in seiner heroischen Rede an die Adresse der Festgemeinde. Insbesondere der 7. November 1941 habe doch weltweit deutlich gemacht, dass sich Moskau wirksam gegen den Vorstoß der deutschen Faschisten zur Wehr setzen werde. Kein offizielles Wort mehr also zur Oktoberrevolution. Transparente mit Bildern von Marx und Lenin waren heute vom Moskauer Roten Platz strikte verbannt. Trotzdem für diesen Veteran gab es keinen Zweifel, er feiere, so erklärte er, heute den 92. Geburtstag der großen sozialistischen Revolution. Hauptsächlich ordengeschmückte Kriegsveteranen mit schriftlicher Einladung oder wer sich speziell akkreditiert hatte, wurde zur geschlossenen Jubel- und Erinnerungsfeier vorgelassen, zur Parade, an der schließlich Tausende von Soldaten über den Roten Platz defilierten. Nicht mehr unter sozialistischen, jetzt unter veränderten politischen Vorzeichen und trotzdem zu einem Jubel, der stark an jenen der sozialistischen Jahre erinnerte.
Das war ein Bericht aus Moskau von Peter Gisling und in diesem Zusammenhang noch ein Hinweis auf unser Programm von morgen. Unsere Wochensendung International bringt morgen eine Reportage aus Slatoust von Peter Gisling. Slatoust ist eine Stahlstadt Südural. Ihr Metallkombinat mit seinen 11.000 Arbeitern hat das Land während Jahrzehnten mit Spezialstahl versorgt. Aber seit ein paar Monaten steht die Fabrik, praktisch einziger Arbeitgeber der Stadt, still. Slatoust ist ein Beispiel für viele vergleichbare russische Fabrikstädte, um die sich die Regierung jetzt zu kümmern beginnt. International, morgen Sonntag um 18.30 Uhr, nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Eigentlich könnte man sagen, es gehe nur um einen Turm, genauer um einige Türme, denn Minarette sind zuerst einfach mal Türme. Aber diese Türme haben eine symbolische Bedeutung und um die wird gestritten im schweizerischen Abstimmungskampf. Ist das Minarett ein religiöses Symbol und gilt also die Religionsfreiheit? Oder kann man Minarette auch als politische Symbole verstehen? Dann hätte die Religionsfreiheit wohl Grenzen. Die Antworten auf solche Fragen sind, nicht ganz überraschend, komplexer, als es die politische Debatte vermuten ließe. Pascal Krauthammer.
Der Soziologe Fahad Afshar steht einem großen muslimischen Dachverband vor. Vor ein paar Jahren sorgte eines seiner großen Projekte für heftige Diskussionen. Geplant war nämlich ein islamisches Kulturzentrum in Bern, bei dem auch ein Minarett zur Diskussion stand. Das Minarett sei Muslimen wichtig, betont Fahad Afshar, denn
es ist ein zentraler Teil der islamischen kulturellen Identität, ähnlich wie Kirchentürme.
Und weil Minarette wie Kirchtürme Teil eines Sakralbaus seien, folgert Afshar, dass der Bau von Minaretten unter die Religionsfreiheit fällt. Minarettgegner Walter Wobmann sieht das ganz anders.
Das Minarett als Bauwerk hat absolut keinen religiösen Charakter. Es stellt vielmehr ein religiös-politisches Machtsymbol dar. Somit verstößt ein entsprechendes Verbot in keiner Weise gegen unsere Glaubens- und Religionsfreiheit.
Ein Symbol, zwei Deutungen. Welche ist nun sachlich richtig? Ist das Minarett ein religiöses Symbol, das geschützt werden muss, oder viel eher ein gefährliches Machtsymbol? Die Frage geht an den Islamwissenschaftler Andreas Tunger von der Universität Luzern.
Die Deutung des Minaretts als Symbol für gewalttätigen, womöglich Islamismus, ist eine maßlose Übertreibung eines Sachverhalts, der sehr viel banaler ist. Ein Minarett markiert eine Moschee als Gebetsort für Muslime und ist zum Symbol für den Islam schlechthin geworden.
Auch andere Islamwissenschaftler betonen den religiösen Symbolgehalt des Minaretts. Gleichzeitig weisen sie aber darauf hin, dass das Minarett in der Vergangenheit sehr wohl auch Macht symbolisierte. Beispielsweise, als die islamischen Herrscher auf die Kirche Hagia Sophia mehrere Minarette bauten, so wurde symbolisch aus dem christlichen Konstantinopel das islamische Istanbul. Die Schweiz, die heute mit der Minarettfrage konfrontiert wird, muss diese symbolische Vielschichtigkeit des Minaretts zur Kenntnis nehmen, findet Staatsrechtler Erwin Tanner. Über die Gesinnung einzelner Muslime dürfe im religiös neutralen Staat aber nicht spekuliert werden.
Der Staat kann nicht prüfen, ob ein behauptetes Symbol auch wirklich ein religiöses Symbol ist. Das entscheiden letztendlich die Angehörigen einer Religionsgemeinschaft.
In diesem Sinn könnten auch nur Muslime darüber befinden, ob ein Minarett ein sakrales Bauelement sei oder nicht, will heißen,
wenn Muslime ein Minarett an ihr Gebetszentrum bauen wollen, dann fällt das eindeutig unter die Religionsfreiheit nach meinem Dafürhalten.
Diese Meinung teilen auch alle anderen namhaften Schweizer Staatsrechtler. Tanner, der bei der Bischofskonferenz arbeitet und dort das Dossier Islam betreut, will die staatsrechtliche Diskussion nun aber ausweiten. Beobachtet er doch, wie muslimische Länder und Organisationen den Sakral- und Minarettbau im Ausland gezielt fördern.
Ist es nur ein religiöses Symbol zur Signalisierung und zur Sichtbarmachung der Gemeinschaft hier in der Schweiz? Oder aber dient es hier der Verbreitung des Islams, gesteuert durch den Herkunftsstaat?
Sei letzteres der Fall, entfalle der Schutz der Religionsfreiheit, findet Tanner. In diesem Fall dürfe eine Gemeinde auch ein Baugesuch für ein Minarett ablehnen.
Wenn der Fall ganz klar ist, dass der Staat hier über diese Gemeinschaft das Religionswesen steuern will und quasi wie einen sakralen Raum schaffen würde, wo der Staat, der Herkunftsstaat wirken könnte, dann müsste die Gemeinde sagen, wenn das die Absicht des Minarettbaus ist, dann müssen wir diesen Bau verweigern.
Die muslimische Deutungshoheit über das Minarett fände da ihre Grenzen, so Staatsrechtler Tanner. Die Minarettinitiative lehnt er zwar ab, die Diskussion über die Grenzen der Religionsfreiheit auch bei Symbolen will er aber verstärkt geführt wissen.
Pascal Kautammer. Über die Opfer eines Krieges herrscht wohl meistens schneller Klarheit als über die Täter. 14 Jahre nach Ende des Bosnienkrieges ist das nicht anders. Man weiß, wer die Opfer waren und wie viele es sind. Nachzulesen ist das in Bosniens digitalem Atlas der Kriegsverbrechen. Nach jahrelanger Arbeit hat das unabhängige Forschungs- und Dokumentationszentrum in Sarajevo diesen Atlas ins Internet gestellt. Er enthält die Namen von beinahe 100.000 Opfern, Angaben zu den Fundorten sowie weitere Dokumente zum Bosnienkrieg. Walter Müller.
Die Topografie des Horrors hat eine Adresse, eine Internetadresse: idc.org.ba. Wer sie anklickt, kommt zum Portal des unabhängigen Forschungs- und Dokumentationszentrums in Sarajevo und dann auf eine interaktive Google Earth-Karte von Bosnien-Herzegowina. Mit unterschiedlichen Symbolen aufgelistet sind die Namen der Opfer, Schauplätze von Morden sowie Standorte von Massengräbern und Scharfschützen. Zudem Bilder, Dokumente und Videos. Beispielsweise ein 30-Sekunden-Video aus dem belagerten Sarajevo am 8. Oktober 1994. Ein Kind wird von Scharfschützen angeschossen und schreit. Passanten zerren es in den Schutz eines Panzers der UNO-Truppen. Das war vor 15 Jahren. Im Moment des Anklickens ist der Schrecken wieder gegenwärtig. Er kann weder verdrängt, vergessen noch verleugnet werden. Und die 97.207 Toten sind nicht mehr nur Nummern, sondern haben wieder einen Namen und ein Gesicht bekommen. Sie sind nach ihrer ehemaligen Wohngemeinde aufgelistet und im Atlas abrufbar. Jeder Tote sei für die Angehörigen eine Tragödie, sagt Jagoda Gregulska, eine Mitarbeiterin des Forschungszentrums in Sarajevo. Egal, ob der Tote einer von 8.000 oder von 200 sei.
We don't want to reduce people to the numbers that they can be all then used and abused. It is about
Die Toten dürfen nicht auf Zahlen reduziert werden, um dann beliebig missbraucht zu werden, betont Gregulska. Denn in Bosnien wird mit den Opferzahlen immer noch politische Propaganda betrieben, um den Hass und die Angst zwischen Bosniaken, Serben und Kroaten wachzuhalten. Die einen behaupten, es habe nur 20.000 Tote gegeben, die anderen sagen 200.000. Und wie könne ein ernsthafter Dialog über die Vergangenheit geführt werden, wenn jeder etwas behaupte, ohne jegliche Forschungsgrundlage, fragt Jagoda Gregulska.
How can you expect a sincere dialogue to be established if anyone can come up with any sort of data? And I hope that this research contributes to it.
Der Atlas der Kriegsverbrechen in Bosnien ist nun die faktentreue Grundlage für die Konfrontation mit der Vergangenheit, ohne nationalistisch-ethnische Sichtweise. Der Atlas bietet nur Fakten und keine Interpretationen, unterstreicht Gregulska.
We offer the data and documents and facts of what we have established.
Mehrere Teams haben während Jahren im Feld gearbeitet. Sie haben Friedhöfe aufgesucht, unterschiedlichste Opferlisten verglichen, Bücher und Todesanzeigen beigezogen, sowie mit Hinterbliebenen gesprochen. Mehrfachnennungen konnten so ausgemerzt werden. Alle direkten Opfer des Krieges sind nun namentlich bekannt. Etwas über 2/3 sind Bosniaken, also Muslime, 1/4 Serben und 8% Kroaten. 10% der Toten waren Frauen. Allein der Blick auf die interaktive Karte des Atlases lässt den Schluss zu, dass die Vertreibung und Tötung der Muslime geplanter Völkermord war. Radovan Karadzic, angeklagt wegen Völkermord, hat diese Woche vor dem Haaggericht jedoch angekündigt, er wolle die Geschichtsschreibung Bosniens korrigieren. Der digitale Atlas der Kriegsverbrechen in Bosnien aber zeigt, dass er damit Tatsachen widersprechen würde.
Das war ein Bericht unseres Südosteuropa-Korrespondenten Walter Müller. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Franco Battel und für die Nachrichten Thomas Akkola. Am Mikrofon Martin Durer. Das nächste Echo senden wir um 19 Uhr auf DRS 2 und via Kabel, Internet oder DAB auf DRS 4 News und auf der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.